Ja, Fausca war ja wirklich, war ja nach dem Klassiko durchaus geknickte Stimmung, oder?
Shut the Door. Ein Weserkurier-Podcast.
Ach, Dennis.
Tobi.
Ach, Dennis.
So am Seufzen.
Ich sitze dir wieder gegenüber und ich hader noch ein bisschen. Also nicht mit dem Anblick,
vielen Dank.
Auch ein bisschen mit deinem Anblick. Die Berge waren mir lieber.
Oh, aber trotzdem bist du wohlbehalten aus deinem Urlaub wieder zurück?
Ja, der Urlaub ist ja schon lange vorbei. Und vor 4 Wochen habe ich aus dem Fenster geguckt und die Berge gesehen. Jetzt gucke ich quer über den Schreibtisch und sehe Herrn Schott.
Naja. Ich gucke aus dem Fenster und sehe strahlenden Sonnenschein.
Hast du recht, du hast recht. Wir drehen unseren Kopf beide ein bisschen in die andere Richtung und gucken nach draußen und da scheint die Sonne.
Wir gucken uns einfach nicht an. Vielleicht ist das die beste Lösung.
Oft ist das die beste Lösung. Ja. So machen wir das und wir gucken raus und sehen einen wunderschönen blauen Himmel und Bäume, die austreiben und man kriegt Bock auf Frühling.
Ja, oder? Total. Aber in erster Linie begrüßen wir erstmal unsere Zuhörer.
Richtig.
Und Zuhörerinnen.
Ja.
Und
zu unserer April-Folge.
Wollen den April abschließen, genau.
Und bevor wir anfangen, den April abzuschließen, müssen wir noch kurz was aus dem März nachtragen, ne? So 1-2 Sachen.
Ja, erzähl mal.
Ja, das, was wir letzte Folge in unserer Interkontinentalfolge, hätte ich bald gesagt, in unserer internationalen Folge Österreich-Deutschland besprochen hatten. Das sind zum einen natürlich das Derby, der Klassiko, aber vor allen Dingen auch, ob ich den Temporekord noch geknackt habe. Das willst du doch wissen, oder?
Stimmt. Wo lag der denn? Bei 95?
Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, als wir aufgenommen haben, hatte ich 95,2 als Höchstgeschwindigkeit.
Ja, das hast du ja abgefeiert bis zum geht nicht mehr.
Zu Recht.
Ja.
Zu Recht, ja, genau. Und am nächsten Tag hatte ich, glaube ich, die 97,2. Und dann am Tag darauf habe ich die 99,6.
Und trotzdem nicht die Ruder geknackt.
Ja, ich wusste, dass du jetzt gleich wieder das Negative rauspickst, ja. Anstatt zu sagen, Tobi, 99,6. Schön, dass du noch lebst.
Ja, das sowieso, aber trotzdem hätten es auch die 100 sein können, oder nicht?
Ja, das stimmt. Das muss ich dir nicht sagen. Ne? Auch im fortgeschrittenen Alter ärgert man sich, wenn man um 0,4 km/h dann irgendwie vorbeigesaust ist.
Woran lag es denn am Helm? Hast du keinen windschnittigen Helm?
Ich war mir wirklich ganz sicher in dem Moment, das muss locker 100. Ich dachte wirklich deutlich über 100. Ja. Um dann wirklich ganz entgeistert zu sehen, 99,6. Ich bin vielleicht nicht mehr für dreistellige Geschwindigkeiten gemacht.
Gemacht, ja.
Naja, der nächste Urlaub kommt ja vielleicht irgendwann und dann habe ich wenigstens noch ein Ziel.
Ja. Aber letztes Mal, wenn wir daran anschließen wollen, wir haben hier über das Ostholzer Derby, den Klassiko, Bonn-Reihe gegen VSK gesprochen. Wollen wir natürlich auch im Hinblick auf das Derby, was gerade in der Bundesliga, das Nordderby, war an diesem Wochenende, den Bogen schließen sozusagen.
Genau.
Damit wir auch darauf zu sprechen kommen.
Das bietet sich ja quasi perfekt an. Wir haben letzten Monat quasi auf das große Klassiko-Derby-Wochenende geguckt und können jetzt nochmal rückblickend aktuell auf das Nordderby blicken. Und ja, komm, wir machen mal ein kurze Zusammenfassung, was heute alles ansteht. Ein bunter Strauß mal wieder. Wir haben Landesliga natürlich. Wir gucken mal auf Bonn-Reihe VSK nach dem Klassiko dann auch. Wir gucken in die Bezirksliga.
Wir wollen über Tischtennis sprechen.
Wir müssen über Floorball sprechen. Da habe ich eine schöne Überraschung für dich, von der du noch nichts weißt.
Deine Überraschung mag ich total gern.
Ja, und die wirst du lieben, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Und wir blicken noch ein bisschen voraus auf ein tolles Darts-Turnier, was ansteht. Aber das machen wir später alles. Ich würde sagen, komm, lass mit Fußball anfangen.
Auf den Derby in Osterholz zu sprechen kommen.
Ja, komm, erzähl du mal. Du warst ja da. Wichtigste, erste Frage, hast du deine Bratwurst gekriegt, die ich eingefordert habe für dich in der letzten Folge?
Die habe ich am Ende nach dem Spiel tatsächlich noch gekriegt.
Sehr gut.
Ich war quasi schon auf dem Sprung nach Hause.
Okay.
Da hat Thorsten Westphal gesagt, komm, hier zur Wurstbude, du kriegst jetzt noch eine Bratwurst.
Ich dachte schon, du wurdest über die Lautsprecheransage ausgerufen. Herr Schott muss bitte noch seine Wurst abholen.
Wie im Supermarkt, Herr Schott, bitte an die 34.
Ja, genau.
Nein, so war es nicht. Und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. War ja eine klare Angelegenheit, muss man ja sagen.
Ja, erzähl noch mal ganz kurz. Du hast ja im Vorfeld hast du ein bisschen gesagt, das war fast ein Langweiler, ne?
Ja, Langweiler würde ich nicht sagen, aber es war dann doch eine klare Angelegenheit.
Er hat im Vorgespräch langweilig gesagt, eindeutig. Jetzt traut er sich das nur nicht zu sagen. Aber um dich in Schutz zu nehmen, oder muss ich ja nicht in Schutz nehmen, aber um das nochmal zu untermauern, ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen, die da waren, die sich das Derby angeguckt haben. Und auch da, also die Kulisse war toll. Ich glaube, das kannst du bestätigen, ne? War eine gute Kulisse.
Ich wollte gerade sagen, du musst dir meine Meinung wahrscheinlich erstmal von anderen bestätigen lassen, ob es dann auch wirklich so war. Ne?
Das mache ich immer, wenn es um inhaltliche fußballerische Sachen geht. Ja, und dann, es kam halt im Prinzip immer dieses Jahr, es war sehr deutlich und der Froska hat es nicht geschafft, ein richtiges Derby daraus zu machen.
Ja, so weit würde ich dann tatsächlich auch nicht gehen. Aber es war dann mit dem 0-2 quasi in der Nachspiel, also mit dem Halbzeitpfiff in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Da war es dann schon entschieden, 2-0, da war klar, das lässt sich der SV Bonn-Rhein nicht nehmen. Und dann haben sie ja noch in der zweiten Halbzeit eins draufgelegt, am Ende 3-0, klar und verdient gewonnen. Hat auch keiner dagegen argumentiert, dass das ein verdienter Sieg war von den Moorteufeln.
Und wenn wir jetzt rückblickend mal den April auch dann nochmal angucken, was dann quasi nach diesem Derby, nach dem Klassiko kam, dann muss man ja sagen, es ist ja wirklich gar keine Schande, ganz im Gegenteil, gegen den SV Bonn-Rhein gerade zu verlieren. Denn es hat ja noch überhaupt niemand geschafft,
genau,
den
Bonn-Rhein. Verlieren ja alle gegen
Es verlieren ja alle gegen Bonn-Rhein. Mhm. Insofern, wo sind wir denn jetzt? Bei wie vielen Siegen hast du es im Kopf?
Ich meine sieben.
Hier. Ja, wobei sie sind ja mit dem 1-1 gegen Lindwedel gestartet. Das war ja so eine kleine Enttäuschung zum Punktspielstart ins Jahr. Und dann kam aber jetzt hier, was haben wir, 6 Siege am Stück haben wir jetzt.
6, okay.
Genau. Mhm. Also insofern muss sich der VSK da nicht grämen. War sonst irgendwas beim Klassiko?
Fabian Linne in der Sturmspitze. Das war die einzige Überraschung von Derby, kann man ja vielleicht sagen.
Ja, stimmt. Das macht er seitdem ja auch öfter.
Ja.
Und macht es ja auch richtig gut eigentlich. Trifft ja auch regelmäßig.
Hat auch da getroffen.
Und
macht er richtig gut. Also das hätte ich gar nicht gedacht, weil durch seine Schnelligkeit auf den Außenbahnen, da habe ich ihn dann quasi nur auf Außen gesehen, weil da die Schnelligkeit am besten ausgespielt werden kann.
Ja, hat man gedacht,
dass er eigentlich... einer der schnellsten Landesligaspieler, möchte ich schon fast sagen.
Definitiv. Früherer 100-Meter-Sprinter.
Genau, ja. Kommt ja aus der Leichtathletik. Und... Aber hat er wirklich richtig gut gemacht. Und auch nicht nur im Derby, sondern die Spiele danach. Er ist ja auch danach noch in der Sturmspitze aufgelaufen. Aus Mangel an Alternativen, weil viele verletzt waren. Allen voran.
Erzähl du erstmal weiter.
Almeida, der ja immer noch schmerzlich vermisst wird.
Korrekt.
Ne? Und mittlerweile sind sie aber 1-2 zurückgekehrt. Du willst mich korrigieren gerade.
Ich will dir einen Denkanstoß geben, wenn du sagst, aus Mangel an Alternativen. War denn Philipp Bär nicht dabei beim Derby?
Ja, aber Lulu ist ja...
Na?
Der Spitzname von Philipp Bär ist ja immer der Joker par excellence und kommt immer von der Bank.
Das stimmt.
Er kam ja in diese Sache
nur von der Bank. Das stimmt. Das kann 17 Einsätzen, 17 Mal von der Bank gekommen. Ja. Aber er hätte ja auch theoretisch in der Startelf stehen können.
Ja, hätte Fark.
Wir müssen jetzt mal eben hier nochmal Gratulation und die herzlichen Glückwünsche ins Teufelsmoor schicken. Denn Philipp Lulu Bär hat am vorvergangenen Wochenende sein 300. Pflichtspiel für den SV Blau-Weiß Bonn-Rhein bestritten.
Ja, Wahnsinn.
Herzlichen Glückwunsch, das ist echt, das gibt nicht viele, glaube ich, die das von sich behaupten können.
Nee, da ist er im Kreis von ganz wenigen, die das geschafft haben, glaube ich.
Spielt seit der Saison 2011-2012 bei Blau-Weiß und hat jetzt 300 Pflichtspiele und hat bei diesem 300. Pflichtspiel-Einsatz auch noch gleich getroffen. Fantastisch.
Und ein Ende ist nicht in Sicht?
Es war das Spiel gegen Hasefeld, 4-1. Und Lulu macht das 2-1, 3-1. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, es ist 2-1.
Du hattest so berichtet, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, es war 2-1. Ja, es war jedenfalls wieder ein typischer Lulu-Moment, wie wir hier in der Redaktion immer so gerne sagen.
Sein Spitzname, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Das ist einfach immer noch was ganz Besonderes, wenn er sich dann warm macht und umzieht und dann sind die alten Bonn-Rhein-Fans hinterm Tor, werden schon nervös, merkst du alle so, Lulu kommt. Und das ist einfach was Besonderes.
Und wenn er dann den Platz betritt, dann ist er natürlich, sind alle aus dem Häuschen erstmal.
Ja. und wenn er dann trifft, sowieso.
Ja, genau. Das passt dann nochmal. Und es ist ja auch kein Ende in Sicht, ne? Also er will ja weitermachen.
Er macht weiter.
Und
ja, voll gut.
Das war, ich glaube, auch für dich dann auch eine Überraschung, als du mit ihm das Interview gemacht hast, dass er dann so ja, so vehement gesagt hat, ich mache weiter.
Genau, er sagte, solange der Verein mir signalisiert, dass er mit mir weitermachen möchte und er das Gefühl hat, er nimmt da keinem jungen Kerl den Kaderplatz weg und hat noch ein bisschen Impact auf die Mannschaft. Und das hat er ja, wie man immer wieder sieht, sagte, macht er weiter. So ist er noch zu sehr Fußballer und auch zu ehrgeizig. Und auch die ambitionierten Ziele, über die wir gleich nochmal sprechen können in Bonn-Reihe, wo ich gedacht habe, na, wie sieht das so ein 36-, 35-Jähriger? Aber sagt er, super, finde ich gut, dass wir solche Ziele haben und ich werde alles dafür tun, dass wir das Ziel auch erreichen. Und das Ziel lautet ja, Oberliga-Aufstieg.
Und Sie untermauern es ja gerade mit Ihrer Siegesserie.
Richtig, richtig.
Platz 2 jetzt schon.
Ja, Platz 1 werden Sie halt nicht mehr rankommen, durch diese Dominanz von Drochtersen und Assel 2.
Ja, aber trotzdem gab es ja einen Hauen und Stechen um den Platz 2. Ne? Also jetzt hat Rothenburg gepatzt, 2 Punkte Vorsprung auf Rothenburg und die Verfolger. Also Bonn-Reihe hat gute Chancen, und da diesen Platz, die Vizemeisterschaft
zu holen. Und sie sind, sind am Rollen und haben auch, glaube ich, jetzt richtig Bock. Genau, und dann wird, glaube ich, im Sommer der Kader vielleicht noch ein bisschen gepimpt. Haben sie ja jetzt schon im Winter sehr erfolgreich gemacht. Und das sieht alles ganz gut aus.
Muss ja dann auch.
Es wird ja immer wieder, der Name Justin Dehnkamp wird ja immer wieder gehandelt. Ne? Hast du ja sicherlich auch schon mitgekriegt.
Ich habe es noch gar nicht mitgekriegt. Ich war überrascht, dass Kollege, du mir das vorhin gesagt hast.
Dass Kollege Dehnkamp geheiratet hat, das hast du aber sicherlich gesehen.
Das habe ich
bei Instagram und Social Media.
Ja, dank Social Media habe ich das
mitgekriegt. Genau. Nein, das hört man irgendwie immer wieder, dass da irgendwie die Bonn-Reihe noch irgendwie, ja, ambitioniert sind.
Okay, ja, man darf gespannt sein, ob das alles klappt.
Definitiv.
Ja. Und wer da noch so kommen mag und soll.
Ja.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass da noch was passieren muss, wenn man dann auch einen Blick Richtung Oberliga
werfen will. Also wenn wir jetzt erstmal nur...
Siehst du das gar nicht so dringend?
Nein, also ich sehe es mit der erste Schritt vor Oberliga ist ja die Landesligameisterschaft. Die müssen sie erstmal holen, um dann wirklich Oberliga zu spielen. Und ich glaube, also das werden sie ja jetzt nicht mehr schaffen im Sommer. Und dann werden sie nächste Saison den Anlauf starten. Und ich glaube, den Kader, den sie jetzt haben, ergänzt mit 1-2 Spielern, das sehen wir ja jetzt gerade in den letzten Wochen, ist absolut schon in der Lage, die Landesligameisterschaft zu
holen. Aber doch mit Ergänzungen, wie du sagst.
Ja, aber ich glaube, viel bräuchten sie da gar nicht. Also den Kader, den sie jetzt haben, dem traue ich zu, dass sie auch nächstes Jahr schon Landesligameister werden.
Eine richtige Granate noch holen, meinst du, das braucht man nicht?
Dann marschieren sie wahrscheinlich durch und gewinnen von 30 Spielen 26 oder so. Aber ich glaube, mit dem Kader jetzt, ich meine, die haben jetzt, dieses Jahr sind sie ungeschlagen. 6 Siege, ein Unentschieden. Also viel besser geht's ja nicht. Und wir reden ja auch von 5-2, 3-0, 6-0, 4-1, 3-0. Das sind jetzt ja auch keine Spiele, die ne, auf Messers Schneide stehen. Also die haben jetzt schon... Titelreife, genau. So, ja, aber mit Blick dann auf Oberliga, klar, da brauchst du noch 1-2. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Aber
ja?
Ein Kaderplatz für Lulu Bär ist auf jeden Fall immer dabei. Das ist wichtig. So.
Genau.
Ja,
wenn alle Stricke reißen, kommt Lulu halt in der 85.
Versuch genau.
Sein Möglichstes dann noch das Ruder umzureißen.
Genau. VSK? War ja nach dem Klassiko durchaus geknickte Stimmung, oder?
Weil immer dieselben Fehler passiert sind und man sich die Niederlage auch so ein bisschen selbst eingehandelt hatte, indem man halt einfache Fehler gemacht hat, gerade in der hintersten Reihe, also in der Abwehr, wo man den Ball doch einige Male hätte klarer klären können, als man es getan hat. Und dieses spielerische Lösen von Drucksituationen, das ist den Trainern dann doch gegen den Strich gegangen, kann man schon sagen. Und da hilft dann einfach einmal der lange Hafer nach vorne. Und
Hoch und weit bringt Sicherheit.
Hoch und weit bringt Sicherheit, genau.
Ja, und es war auch die 4. Niederlage am Stück. Ne? Sie sind in das Punktspieljahr gestartet, jetzt mit 3 Niederlagen. Dann kam das Derby, das haben sie auch deutlich und verdient verloren. Das war dann die 4. Niederlage am Stück. Und da war, glaube ich, schon so eine leichte Nervosität. Und dann haben sie aber Schneverding zu Hause 2-0 geschlagen und fahren dann zum Top-Team Eintracht Celle, um dort einfach mal 4-0 zu gewinnen.
Ja,
so.
Und das ist halt so ein Spiel, wo man merkt, dass der VSK doch in der Liga richtig aufgehoben ist, weil wenn da ein Gegner ist, der mitspielen will, dann kann auch VSK mitspielen und auch gegen so einen starken Gegner gewinnen. Das ist halt einfach so.
Genau.
Genau. Ne? Also der Sieg nach dem Klassiko gegen Jan Schneeberling, das war noch Kämpfen, Beißen, Spucken.
Da war ich vor Ort ja. Und genau das war's. Und du hast es auch gespürt, dass da wirklich Druck auf dem Kessel ist und wirklich Anspannung überall. Mhm. Das haben sie total verdient gewonnen. Das haben sie auch gut gespielt, so angesichts der Situation. Aber es war halt schon Krampf und die Erlösung war greifbar. Naja, und dann
das
siehst
Ergebnis
du eben wieder.
Stand im Vordergrund.
Genau, und dann siehst du, was dieses Gefühl, jetzt haben wir endlich den Sieg, dann wieder mit den Köpfen macht. Dann fahren sie nach Celle und sind halt fußballerisch in der Lage, gegen so einen Gegner nicht nur mitzuhalten, sondern eben 4 Tore zu schießen.
Ja, absolut. Überragend. Also, wenn man VSK die Räume gibt, dann kann er auch die Räume bespielen.
Ja.
Und den Fehler hat Eintracht Celle gemacht Tag.
Genau.
Und wahrscheinlich spielte da auch eine sehr gute Effizienz beim VSK eine Rolle. Sonst geht man da nicht mit 4-0 aus diesem Spiel raus. Das ist halt klar.
Aber auch das ist Qualität dann eben. Mhm. Ne? So, das kannst du ja nicht, 4 Tore machst du ja nicht zufällig. So ein Tor, wenn du das mal irgendwie so ergaunerst, ein Konter und dann machst du ein Tor und dann bringst du das irgendwie über die Zeit. 4-0 ist ja schon mal ein Statement. Und was witzig ist, Celle, immer ein Tabellenvierter, spielen eine gute Saison, waren auch gut drauf. Da hat der VSK jetzt 6 Punkte gegengeholt. Das Hinspiel hatten sie auch gewonnen.
Stimmt.
Verrückt, genau. Ne? So, und da siehst du eben genau, was du sagst. Der VSK ist ein Landesligist mit dieser Kaderzusammensetzung. Und deswegen ist es gut. Jetzt haben sie gegen Etelsen nochmal ein ziemlich spätes 1-1 nach Hause gerettet mit einem späten Treffer. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Ich glaube, da machen wir uns nicht mehr so viele Sorgen, ne?
Oh. Ja, also so ganz im ruhigen Fahrwasser würde ich sie noch nicht sehen. 7 Punkte können auch schnell aufgebraucht sein. Aber natürlich ist das jetzt erstmal ein beruhigendes Polster. Und weil man hat ja auch gegen Etelsen gesehen, ich war ja live vor Ort, dass das dann auch kein Selbstläufer ist, wenn man sagt, und so war ja der Tenor nach dem Celle-Spiel, der Sieg gegen Celle wird nicht viel wert sein, wenn wir jetzt nicht gegen Etelsen nachlegen. So. Und dass das nicht auf Knopfdruck umzusetzen ist, das hat dieses Spiel dann auch gezeigt, weil es war viel Nervosität im Spiel dabei. Es ging um viel, also Hauptsache nicht verlieren,
genau.
Sondern halt auch die Devise. Und dann liegst du auf einmal nach der 50. Minute mit 0-1 zurück und hast dich vorher auch schon schwer getan, da die Chancen zu kreieren. Aber dann wurdest du auf einmal ein Fußballspiel. Und dann ist auch VSK gekommen mit der nötigen Wut im Bauch und hatte dann auch direkt nach dem Gegentor eine richtig dicke Chance und die aber nicht reingegangen ist. Und dann hat man sich weiter bemüht und nicht so die klaren Chancen rausgespielt. Aber es war dann auf jeden Fall viel mehr, ja, wie soll man sagen, Leidenschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber viel mehr Druck im Spiel gewesen nach vorne. Und dann hat es in der Nachspielzeit dann zum Glück für den VSK auch dann noch geklappt mit dem Ausgleich. Ne?
Und ich glaube, dass wirklich, also ich lehne mich da ein bisschen weiter aus dem Fenster als du. Ich glaube, dass da nichts mehr passiert. Haben jetzt 27 Punkte, ein Spiel weniger als Heidetal. Ein Spiel weniger als Heidetal, 7 Punkte Vorsprung. Dahinter steht noch Linnwedel, Hope, Edel, sind Treubund, Lüneburg. Die nehmen sich ja auch alle noch gegenseitig die Punkte weg. Also ich glaube, so viel kann gar nicht schiefgehen. Und der VSK wird natürlich auch noch mal 1-2 Spiele gewinnen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn sie am Wochenende in Rothenburg gewinnen, sind sie durch. Genau wie der FC Hagenguth-Lede übrigens. Die spielen Freitagabend schon gegen Ottersberg. Oder wie wir hier immer sagen, Ottersberg mit Doppel-D.
Ja.
und das ist natürlich ein wichtiges Spiel. Ottersberg als Tabellenletzter. Und Bornreihe spielt gegen Treubund. Das heißt, Bornreihe kann dem VSK dann auch noch mal ein bisschen Schützenhilfe, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz, obwohl ich glaube, sie machen das gerne, weil die haben auch lieber das Derby als die Fahrt nach Lüneburg.
Ja, und VSK spielt auch noch, ich sehe es gerade, gegen Pattensen, gegen Göhnstadt.
Richtig, genau.
Und noch am letzten Spieltag gegen Ottersberg sehe ich
so,
auch. So, das sind auch 3 direkte.
Also die werden sie nicht alle verlieren. Die werden sie nicht alle verlieren, ja, sagen wir mal so. Und wenn sie noch 4 Punkte, 6 Punkte holen, dann ist da ein Haken dran. Ganz anders als bei der TUSG Ritterhude, wenn wir in die Liga tiefer gehen.
Ja.
Wollen wir das machen?
Ja, eine Wundertüte.
Unglaublich.
Oder, was war da denn los jetzt?
Ja, wo jetzt? Was meinst du jetzt genau?
letztes und vorletztes Wochenende.
Ist ja irgendwie immer.
Ja.
Ja.
Also verlieren gegen Hülsen 0-7, um dann eine Woche später völlig überraschend gegen Hesling 2-1 zu gewinnen.
gegen die Mannschaft, die alle 7 Punktspiele in diesem Jahr gewonnen hatte und unfassbar gut drauf war, also wirklich die Mannschaft des Jahres bis jetzt. Und da fährt die TUSG mit einer 0-7 Bürde hin.
Ja.
Und ich glaube, alle nicht oder nicht wenige haben irgendwie mit einem 0-8, 0-9 oder noch schlimmerem gerechnet. Und plötzlich gewinnen die Ritterhuder.
Ich glaube, wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir auch ähnlich gedacht haben. Oder zumindest ich, weil was kann man denn erwarten nach einem 0-7 und der deftigsten Niederlage überhaupt? Und am Tiefpunkt kann man ja auch so umschreiben. Ja, aber mit dem Rücken zur Wand spielt es sich dann vielleicht doch vielleicht ganz gut. Und das Matchglück war dann wahrscheinlich auch vorhanden. Aber dann passiert es halt, dass du dann halt auch mal die Mannschaft der Stunde schlägst. Ne?
Genau, die dich dann vielleicht auch ein bisschen unterschätzt oder ganz gewiss ein bisschen unterschätzt hat und gedacht hat, so komm her, die nehmen wir jetzt eben noch hier mit. Hm. Zumal es ein Heimspiel für Hiesling war und ja, das 0-7 ist dann ja auch in den Köpfen der Hieslinger Spieler drin. Kommt dann wahrscheinlich vieles zusammen, aber ja, das waren natürlich 3 unfassbar wichtige Punkte für die Ritterhuder. Die hatten ja auch nur mit viel Dusel das Derby in Aschwaden gewonnen, da war ich ja vor Ort. Das 3-2 ist da wirklich tief in der Nachspielzeit gefallen, sonst haben sie noch mal 2 Punkte weniger.
Mhm. Mit Dusel, zumindest zeitlich gesehen, den Punkt
Riede
geholt.
Richtig. So. Also ja, das kann man gar nicht auszumalen, wenn jetzt die Spieler auch noch verloren gegangen wären oder man nur 1 Punkt geholt hätte.
Mhm.
Und selbst jetzt ist es tabellarisch immer noch.
Ja, wo wir gerade gesagt haben, VSK ist durch. Oder du gesagt hast, VSK ist durch. Das kann man bei der TUSG noch nicht sagen.
Nein.
1 Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz.
Ja.
Das geht noch bis zum Schluss, oder was ist deine Vermutung?
Naja, sie haben jetzt auch ein wichtiges Spiel am Wochenende. Spielen sie gegen Fischerhude. Und sie haben ja eben diese Konstellation, dass sie noch viele Mannschaften von unten haben. Also sie spielen nochmal gegen Riede, sie spielen nochmal gegen Rothenburg. Ich meine, sie spielen sogar noch mal gegen Aschwaden.
Ja, ist richtig.
Ist richtig, ne? Mhm. Genau, so. Das sind ja im Prinzip alle Teams, die hinter ihnen stehen. Die haben sie noch. Sie haben es auf jeden Fall in der eigenen Hand. Und wenn sie es dann nicht schaffen sollten.
Selbstschuld.
Ja, kann man es auch sich nicht schönreden. Das ist mal Fakt, genau. Ja.
Ist so.
Aber so gesehen, dieser Dreier in Hiesling, ja, war natürlich.
Der könnte am Ende Gold wert gewesen sein.
Das ist so. Ja, genau, das ist so. Ja. Ja, wohingegen die Aschwadener so ein bisschen das erfüllt haben, was ich vor 4 Wochen hier an dieser Stelle schon prognostiziert habe, dass ich einfach glaube, dass da am Ende wirklich so diese letzten Prozente fehlen. Ja,
sie auch kriegen da
die Dinger nicht
ja,
gezogen. Ne?
Auch da war es ja so, sie hatten es in der eigenen Hand, hatten viele direkte Duelle gegen die Mannschaften von unten und haben dann einfach zu wenig Punkte geholt, das muss man einfach sagen. Ne?
Auch ist so. Sie machen tolle Spiel gegen Verden, spielen da 2-2. Dann kommt das Derby, das besagte gegen Ritterhude, wo sie wirklich, das war ein total ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Und wenn Aschwaden in der letzten Minute den Siegtreffer schießt, dann sagt auch keiner irgendwie was, dass das furchtbar ungerecht ist.
Mhm.
Vielleicht ist das Unentschieden das fairste Ergebnis. Am Ende verliert Aschwaden das Ding halt. So. Mhm. Dann gewinnen sie gegen Rothenburg 2.
Da blitzt es nochmal auf.
Da blitzt es dann wieder auf.
Sozusagen.
Genau, um dann aber eben gegen Sottrum und Worpswede 0-3 und 2-5 zu verlieren.
Mhm.
Sie müssten halt auch mal irgendwo dann so einen Dreier holen. Ja, und so einen Dreier holen, mit dem vielleicht mal keiner rechnet.
Mhm.
Und das schaffen sie irgendwie nicht. Und deswegen, ja, sieht es da nicht gut aus.
Mhm. Aber eigentlich wollten ja wir ursprünglich vom Klassiker-Derby, also vom El Clasico,
ja.
Auf das Derby, was jetzt am Wochenende...
Auf das Nord-Derby. Hast du es geguckt? Ja, also gerne. Ich rede gerne mit dir. Ich rede sehr gerne mit dir über das Bremer Nord-Derby, über das Nord-Derby, über das einzig wahre. Hast du es gesehen?
Ich habe es nicht gesehen.
Du hast es nicht mal gesehen?
Ich habe es, ja. Und ist das so schlimm, das nicht zu sehen?
Ja, wenn man so ein bisschen
mit Sport zu tun hat,
Sympathie mit Fußball ist. Ja, also
ich weiß nicht, ob ich es aus
trotz
intuitiver Absicht nicht gesehen habe.
Warum?
Was ich toll fand, also ich kann ja mal jetzt kurz zusammenfassen sagen, es war mir zu viel Bohai. Also es wurde mir zu viel hochgepimpt und ich bin am Ende auch froh, dass das jetzt alles vorbei ist. Dieses Gerede über das Nordderby und wir machen Hamburg fertig und die machen uns fertig und was weiß ich. Was ich cool fand, war die Aktion von den Fans zum Training, zum Abschlusstraining, da nochmal so zu untermauern. Ey, am Wochenende ist das Derby und das ist wichtig und es ist uns was wert und strengt euch gefälligst an nach dem Motto. Das fand ich eine coole Aktion, aber alles darüber hinaus, auch der Fanmarsch war cool, das war noch eine
ganz... Die Choreo vor dem Spiel?
Ja, war auch sehr cool.
Ah, es ist eigentlich alles cool.
Ja, pass auf, jetzt kommt's. Aber es ist doch alles immer sehr viel Gehässigkeit immer dabei und Missgunst und mir fehlt da so der gegenseitige Respekt voneinander. Man kann sich ja so ein bisschen bekriegen auf einer anderen Ebene.
Aber woran machst du das denn jetzt fest? An den Bengalos und an den Leuchtraketen, die dann da abgeschossen worden sind?
Ja, und an der abgefackelten Toilette und an den diversen Instagram-Posts von wegen, wir machen die fertig und die machen...
Ja, aber das ist ja ein bisschen normal in der Karei, die dazugehört und so ein bisschen foppen und
aufziehen. Nee, das geht schon darüber hinaus.
Natürlich, wenn da irgendwie ins Feuer angezündet gezündelt wird und Waschbecken und Toiletten von der Wand getreten werden, brauche ich nicht drüber reden. Aber auch das ist ja dann immer eine Minderheit. Ich sag mal, von den, ich weiß nicht, 5000 HSV-Fans, die jetzt da waren, jetzt können wir drüber streiten, ob das irgendwie toller Support ist, wenn alle in Schwarz gekleidet kommen. Fand ich eher so ein bisschen dämlich, aber egal. Aber von den 5000 HSV-Fans sind 4950 wahrscheinlich schwer in Ordnung und haben da auch überhaupt keine Randale gemacht. Und das ist immer diese kleine Minderheit, die dann eben diese Scheiße baut. Und das braucht natürlich kein Mensch. Aber ich persönlich fand das alles drumherum, ich fand das total klasse. Ich fand auch das Spiel, die Atmosphäre auf dem Spiel, die da von den Spielern und den total gut, weil das war eben nicht drüber. Die haben sich nicht kaputt getreten. Aber jetzt fährt Herr Schott den Fernseher hoch, damit er guckt mich doch an. Also ich fand es wirklich total, mich hat das Spiel total gepackt, weil es eben nicht so drüber war. Aber wenn Bittencourt dann da mal irgendwie sich hinstellt und irgendwie ein bisschen Richtung Fans und auch mal ein Gegner so, aber die haben sich ja nicht kaputt getreten, wie früher in Uli Borowka irgendwelche Leute da irgendwie 2 Meter über der Grasnarbe weggegrätscht hat.
Solche Uli Borowka Aktionen, hat jeden weggetreten.
So, aber ich glaube, oder Tim Wiese war das mit 2 Meter über der Grasnarbe gegen Ivica Olic und so.
Ja.
Das war ja so drüber und sowas gab es ja nicht. Und es war halt trotzdem total intensiv. Es wurde total gelebt. Also ich hatte wirklich Derby-Vibes, so. Aber nicht, dass ich gedacht habe, ich schäme mich hier dafür, was das hier für ein Auftritt ist.
Also war das für dich dann auch okay, dass sich die Trainerbänke nach dem Spiel noch schön einen auf die verbal zumindest eins gegenseitig reindrücken wollten?
Also ein bisschen gehört, was da genau gesagt wurde. Gefallen
sind, die nicht so schön sind.
Ja, genau, jetzt kann man wieder sagen, das ist halt Fußball und
ja, kein... Ja, das ist auch das Ding.
So,
da gehören Emotionen dazu, das kann ich auch nicht mehr hören.
Man kann sich auch im Griff haben,
das sind Profis.
Das kann man auch oft genug nicht hören, aber alleine, dass ich weiß, dass da eben 2 Trainer sind, mit Tune und Polzin, die wirklich gut miteinander sind und die dann auch direkt nach dem Spiel wieder das Ganze auf ein Level runterfahren, der total okay ist, so, finde ich, hat dem Ganzen einen Rahmen gegeben, dass ich es einfach nicht drüber fand. Und das, was da war mit ein bisschen Schimpfen, dann geht der Schiedsrichter hin und gibt dem noch eine rote Karte und dem noch eine rote Karte. Aber da war ja kein Handgemenge, da war keine Rudelbildung im Sinne von wir kloppen uns alle, was man da teilweise aus anderen Ligen dieser Welt für Bilder sieht. Ich fand das alles im Rahmen. Ich fand, es war halt ein Nordderby. Mhm. Und ich habe ja nun leider oder zum Glück auch viele HSV-Freunde Fans im Freundes- und Bekanntenkreis so rum. Und auch da habe ich gar nichts Negatives gehört, auch nicht Richtung Schiedsrichter, sondern wie beim Hinspiel, das ein verdienter HSV-Sieg war, so war es jetzt ein verdienter Werder-Sieg. Und ich hatte das Gefühl, alle sind fein.
Ich hatte das Gefühl, dass es nur darauf ankommt, gegen den HSV zu gewinnen. Und egal, ob wir nach der Saison absteigen oder so, aber der Tenor steht, Hauptsache wir haben gegen HSV.
Eben, das ist ja auch am Samstag, ist das ja auch so.
Ach, komm.
Er will es nicht gut finden.
Nee, aber...
Freust du dich denn wenigstens ein bisschen, dass Werder gewonnen
hat? Ich freue mich, dass das ganz wichtige 3 Punkte waren.
Hast du die Tore gesehen?
Ja, die waren natürlich mega.
So, die waren auch mega. Guck mal, ja, noch wieder was mega war.
Die waren wirklich gut. Aber ich fand fast am besten das Tor von Robert Glatzel, das 1-1. Also aus dem Winkel, so reingenagelt.
4 wunderschöne Tore, ne? Also wirklich toll.
4? Also ich fand 2, also das 1-1 und das 2-1 von Jens Day, das war auch sehr schön. Aber du fandst quasi alle 4 Tore.
Ja, das Kopfballtor war einfach schön mit der Flanke. Aber das ist der Fußballästhet und Trainer, da bist du natürlich nicht so richtig dabei.
Ja.
Für dich zählen nur die Dinger aus 30 Metern in den Winkel, ne? Ist schon klar.
Aus 30 Metern Winkel, so war es ja auch nicht. Aber der Winkel von Robert Klatze war sehr spitz und einfach mal draufgehalten, fand ich sehr gut.
Absolut. Tolles Tor.
Und Jens Day, das 2-1, das war natürlich auch.
Ja, also ich finde
traumhaft.
Das hat schon Spaß gemacht, das Spiel. Und für Werner natürlich ganz wichtig, brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
Ja, aber ich merke schon, du bist zu sehr Fan. Mit dir kann man nicht sachlich darüber sprechen.
Das ist leid.
Wirklich so.
Ich entschuldige
dir gefehlt, mich. Dir fehlt die gesunde Distanz zum Thema Werder. Ist so.
Wenn du das sagst, wird das wohl so sein.
Ja. Danke, dass du mir ausnahmsweise mal zustimmst.
Komm, hier, Bundesliga. Du wolltest eine Sache noch da ansprechen.
Ich fällt wollte mir eine Sache nicht
wieder ein. Sonst wäre ich wieder zurückgegangen in den Landkreis. Aber Bundesliga, ne?
Ja, da war doch was am Wochenende.
Da brennt, genau, da war noch was anderes neben Nordderby.
Die erste Frau in der Männerbundesliga.
Ja.
Hat man früher ja auch nicht so betont, Männerbundesliga. Man kann auch sagen, die erste Frau in der Bundesliga. Aber man muss ja sagen, das sind ja alles Männervereine oder Männermannschaften. Und da gab es jetzt ja auch mit einer Ex-Bremerin, die ja auch sehr starken Bezug zu Bremen hatte, Marie-Louise Ether,
ja,
die erste Trainerin eines Männerbundesligisten.
Ja. Und dir wurde zu viel, da warst du auch sehr kritisch und dir wurde zu viel darüber zu diskutiert oder.
Also, dass man, ich bin da ein bisschen zielgeschalten, also, dass man das so betont, dass da die erste Frau einen Bundesligisten trainiert. Das kann ich verstehen, das ist auch sachlich richtig und das ist auch historisch einzuordnen. Wenn es die erste ist, dann muss man das auch in den Vordergrund stellen. Aber mir kam das so vor, als ob das, ja, als ob es zu sehr auf das Geschlecht bezogen wurde. Ne? Also eine Frau trainiert einen Bundesligisten, eine Frau, so, ne? Hört mal zu. Und das war mir zu aufgebauscht. Also das, ich meine, da ist eine Trainerin, die sachlich und fachlich alle Qualifikationen mitbringt, wie jeder andere Männertrainer auch. Also
ja, sie hat alle Lizenzen und mehr Lizenzen als ganz, ganz viele hochqualifizierte oder hochtrainierende Männer. So, am Ende müsste es ja darum gehen, was hat sie für Qualifikationen, was hat sie für Lizenzen? Und da ist sie gut ausgestattet. Und
ja, total. Mich hat es auch ich fand es schade, dass sie jetzt mit einer Niederlage gestartet ist. Und ich hätte mir gewünscht, oder ich wünsche mir mal für eine Trainerin so einen Werdegang, wie ihn Frank Schmidt mit Heidenheim gemacht hat, der eine Mannschaft von unten nach oben führt, wo gar nicht an der Qualifikation gezweifelt wird, dass sie die Richtige an der Seitenlinie ist, sondern dass ihr der Erfolg einfach recht gibt. So. Und das gibt es leider noch nicht. Und diese Tatsache als solche ist ja auch immer mit so Zweifel verbunden. Kann die das überhaupt?
Kann die das überhaupt?
Und dieser Unterton in der Berichterstattung, das hat mich schon gestört. Und
ja, ich glaube, dass die Berichterstattung da entsprechend draufspringen muss, weil es natürlich, wie du gesagt hast, einfach was Neues ist. Das ist dann wahrscheinlich dieser Reflex und das muss man auch bedienen, glaube ich. Ich glaube, dass in der ganzen Thematik, da ging es ja dann auch wieder mit Shitstorms und irgendwelchen unqualifizierten Bemerkungen.
Total unsäglich.
Genau, absolut unsäglich und widerlich teilweise. Aber auch da, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Minderheit ist und dass dieser Minderheit zu viel Raum gegeben wird und dass auch da dann natürlich gewisse Medien wieder draufspringen und das groß machen. Und man müsste es überhaupt nicht groß machen. Also man müsste einfach gewisse Sachen einfach gar nicht mehr thematisieren. Und wenn da irgendwelche Idioten irgendein Bullshit von sich geben, lass sie das doch tun. Es ist eine Minderheit. Und ich glaube, dass die allermeisten auch das gar nicht, das war gar nicht so ein großes Thema. So.
Am Ende geht es ja auch nur um Erfolg oder Nicht-Erfolg. Also, wenn du Erfolg hast, dann ist es ja eigentlich fast egal, wer da an der Seitenlinie steht.
Ja.
Also, und das kann eine Frau sein, es kann ein Kind sein, es kann ein Roboter sein, meinetwegen. Wenn der Erfolg hat, dann, und das ist ja in der Branche gang und gäbe, es geht nur um Erfolg. Und das ist den Bundesligisten doch egal, wer den Erfolg bringt. Hauptsache der Erfolg ist da.
Natürlich, so. Aber es ist ja immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass du sagst, was bringt mir wahrscheinlich den größten Erfolg? Und jetzt kann man sagen, sind noch zu wenige so mutig, dass sie sagen, das ist mit einer toll, super qualifizierten Trainerin genauso möglich wie mit einem männlichen. Aber ich ich weiß es nicht. Ja, es ist...
Die Zeit ist einfach reif. Also vielleicht ist sie noch nicht reif, aber sie wäre reif dafür, dass man wirklich mal auch ein... Ich meine, warum ist Horst Steffen dann zu Werder gekommen? Weil er Erfolg hatte mit Elversberg in der zweiten Liga. Und sowas würde ich mir dann auch wünschen, dass es vielleicht in der dritten oder zweiten Liga eine Frau gibt, die mal Erfolg hat mit einer Mannschaft und die dann auch mal in Frage kommt in der Bundesliga.
Ich bin mir sicher, dass es eine große Mehrheit gibt, die Marie-Louise Etat den Erfolg gönnen. Ich glaube wirklich, dass es wenige gibt, die sagen, hoffentlich fällt die so richtig auf die Schnauze und ist dann nach drei Spielen wieder weg. Das glaube ich wirklich. Und das ist ja wieder aber so ein entscheidender Indikator. Aber das nimmt man ja nicht so wahr. Nein, natürlich nimmt man das nicht wahr, weil die eben nicht so ein Forum geboten wird und so eine Plattform, weil das halt irgendwie langweilig ist, wenn man sagt, es ist doch schön, dass die da jetzt Trainerin ist. Ich finde das toll. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt und dass sie erfolgreich ist.
Das ist langweilig.
Das ist langweilig, als wenn du jemanden hast, der sagt, was ist denn das? Eine Frau bei den Männern. Es ist halt diese Problematik, die wir ja bei ganz vielen Themen haben, dass eben die Bad News, only Bad News are Good News. So,
Es ist, wie es ist.
Es ist, ja, und es ist leider in dem Zusammenhang auch manchmal ein bisschen unschön. Umso schöner, wo du das eben gesagt hast, eine Frau, die Erfolg entwickelt und dann irgendwie zeigt, dass das total egal ist. Wir haben so eine bei uns im Landkreis.
Genau, wir wollten ja den Bogen spannen zu uns nach Osterholz.
Genau.
Wir haben eine Handballtrainerin bei der TSG Ritterhude, die ja auch echt jetzt vor dem Aufstieg steht und Erfolg hat.
Katrin Hayes mit den Handballern der TSG Ritterhude, den Großteil dieser Mannschaft quasi schon in Jugendzeiten betreut, in die Spur gesetzt, alles beigebracht und jetzt stehen sie kurz vor dem Aufstieg.
Genau, brauchen noch einen Sieg.
Sie brauchen noch ein Unentschieden.
Ein Unentschieden, Entschuldigung.
An diesem Wochenende ist es soweit.
Aber man spielt im Handball nicht auf Unentschieden.
das wäre mal eine gute Frage. Frau Hayes, wie möchten Sie auf Unentschieden spielen? Kann man im Handball auf Unentschieden spielen?
Nein, dann wird sie garantiert sagen.
Lacht sie uns aus, ne?
Ja. Natürlich wollen die gewinnen.
Ja. So, und die spielen zu Hause gegen die SG Bremen Ost 2, oder zu Hause, sie spielen ja ein letztes Mal in Ostdeutsch-Scharmbeck, weil die Halle in Ritterhude immer noch gesperrt ist. Zur neuen Saison soll die dann wieder hoffentlich freigegeben sein. Und dann vielleicht als Handball-Landesligist.
Das wäre echt eine super Sache.
Ja.
Und wäre auch eine verdiente Sache.
Absolut. Da würden wir uns sehr freuen. Insofern, den Aufruf können wir ja noch starten. Ne? Sonntag um 17.10 Uhr. Diesen Sonntag um 17.10 Uhr, was ist das eigentlich für eine Anwurfzeit? 17.10 Uhr, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber so steht's hier, 17.10 Uhr in der Gymnasiumshalle in Ostdeutsch-Scharmbeck. Jetzt gucke ich lieber nochmal nach, aber ich glaube, die ganzen Spiele waren alle immer in der Halle am Gymnasium. So ist es, Logerstraße.
Und wer die Mannschaft supporten will, soll hingehen und alleine, wenn es darum geht, eine von einer Frau trainierten Mannschaft zu supporten.
Ein Statement zu setzen.
So, genau. Und wo wir nochmal über Frauen sprechen, es ist ja auch in anderen Sportarten gang und gäbe, gemeinsame Sache mit Frauen zu machen. Also wenn man jetzt in der Tischtennis-Bezirksliga guckt, bei den Herren der TSG Ritterhude, da spielen ja regelmäßig Frauen aus der Oberligamannschaft mit oder aus der zweiten Mannschaft.
Genau, da gibt es jetzt, es wurde sogar quasi ja ein bisschen erneuert und geöffnet, dass quasi jetzt es heißt nicht mehr Tischtennisbezirksliga der Männer und Tischtennisbezirksliga der Frauen beispielsweise, sondern es ist die Tischtennisbezirksliga, die ist offen für alle Geschlechter. Und dann gibt es eben die Tischtennisbezirksliga der Frauen. Da dürfen dann eben nur Frauen mitspielen. Und so ist es halt, dass die erfolgreichen Oberliga-Tischtennisspielerinnen aus Ritterhude, die übrigens den Klassenerhalt gerade geschafft haben, Glückwunsch von dieser Stelle aus, großartig,
tolle Sache.
Zum zweiten Mal hintereinander den Klassenerhalt in der Oberliga, ganz frisch letztes Wochenende geschafft. Und einige von denen, oder hauptsächlich Lini Struss, Elisa Oerding, spielen eben dann auch mit den Jungs zusammen in der sozusagen offenen Liga.
Genau, und großartig. Das wurde niemals vorangestellt. Das ist das Ding. Es ist normal.
Es wurde auch nie in Frage gestellt, Frau spielen und so. Genau, hast du vollkommen recht. Ja.
Und wenn man jetzt Marie-Louise Etha nimmt, dann ist das nur das einzige
Riesenbohai,
Thema.
Das
nervt doch. Nervt dich das
nicht? Stimme ich dir komplett zu.
Ja. Und das ist doch das Schöne an unserem Kreis, dass für uns so normal ist.
Solche Beispiele auch haben, genau. Ja. Mega gut, ja.
Worüber wollten wir noch sprechen?
Floorball,
da kommst du jetzt ran.
Naja, erstmal müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen, das war ja auch vor 4 Wochen, als ich noch in Österreich war und die die Floorballer der Lilienthaler Wölfe quasi in die anstehenden Playoffs gingen. Das war das Wochenende, wo quasi das Playoff-Halbfinale um den Erstligaaufstieg gegen den
FBC München.
FSC, ne, oder?
Nee, FBC.
Bist du sicher?
Ich meine
ja. FBC, natürlich. Ja. Der Schott hat schon wieder recht.
Wo du noch so erstaunt hast und gesagt hast, die spielen gegen München. Ja, genau. Gegen München.
Also ich bin dann nicht mehr auf dem Rückweg dort vorbeigefahren. Das hat sich dann doch irgendwie nicht ergeben. So, aber genau, FBC München Vizemeister der Südstaffel, die Lilienthaler Wölfe als Meister der Nordstaffel. Ja, und es gab ganz schön einen Ballon.
Ja, also eigentlich wollten sie es dann zu Hause in eigener Halle. Die hatten ja aus den 3 Spielen zweimal das Heimrecht als Staffelsieger. Sie sind ja gegen den Staffelzweiten der Südstaffel angetreten und haben es dann gleich im ersten Spiel nicht geschafft. Man muss auch sagen, mit Pauken und Trompeten nicht geschafft.
Nicht geschafft.
Und wie war es am Ende? 2-10?
2-15.
2-15,
das 3-6 genau. War in München und dann das 2-15 im Heimspiel gegen München.
Ordentlich einen Anlatz gekriegt, kann man dazu sagen.
Da ging wohl nicht mehr viel am Ende. Und wenn man dann jetzt sieht, dass jetzt quasi München in dem Final, Playoff-Finale gegen Kaufering ist der Meister der Südstaffel gewesen und München ja der Vizemeister. Und im ersten Spiel kriegt, 2-10, ne, hat München verloren im ersten Spiel gegen Kaufering. Da ist offenbar noch mal eine große Kluft zwischen diesen Teams. Da sieht man, wie weit die Wölfe dann doch irgendwie entfernt sind. Und tatsächlich hatte das Luis Möß auch nach dem Spiel, also der Spielertrainer, angesprochen, dass das halt echt ein Problem ist, ne, dass die halt in der im normalen Ligabetrieb einfach nicht so gefordert werden, um dann bereit zu sein für diese Qualität, die da auf sie zukommt.
Ja, ist es das alleine oder wenn du gerade von Qualität sprichst, fehlt dann Lilienthaler doch die nötige Qualität?
Es ist ja auch noch eine junge Truppe, ne? Das ist ja dieses, was wir letztes Mal schon gesagt hatten, so die Generation 2.0, wo viele sehr junge Kerle noch dabei sind, die sich auch entwickeln werden, für die das natürlich wichtige Erfahrungen sind. Und da reicht es vielleicht noch nicht. Aber klar, du musst dich dauerhaft auf höchstem Niveau messen, um dich wirklich verbessern zu können. Und ich glaube, dass sie da in...
Das wäre dann der erste Schritt zumindest zu der neuen Qualität, die es vielleicht braucht, um auch die Playoffs zu...
Aber was eigentlich auch wichtig ist, wir hatten ja letzten Monat, kannst du nur mal sagen, die Regionalliga-Mannschaft, also die zweite Mannschaft, die ganzen Oldies von früher, der Lilienthaler Wölfe, die dann norddeutscher Meister geworden sind.
Genau.
Und als wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, über Floorball, hatte ich doch noch gesagt, ich würde dich so gerne mal im Kostüm, im Wölfekostüm in der Lilienthaler Halle sehen. Ja. So, da hatten wir doch drüber gesprochen.
Ja, und du warst schon mehrfach drüber gesprochen. Ich weiß genau, gar nicht, wie oft.
Du warst doch auch grundsätzlich noch nie abgeneigt, oder?
Ich war immer abgeneigt.
Naja, jedenfalls, ich habe eine Sprachnachricht bekommen, die damit zu tun hat. Und die spiele ich einfach mal vor.
Ja, mach das.
Die kommt von Daniel Pape, das sage ich nochmal eben. Daniel Pape, früher Daniel von der Heide, immer noch im Vorstand da aktiv und Spieler der Regionalligamannschaft, einer von denen, die ganz früher quasi Teil der ersten goldenen Generation war. Und Daniel hat mir was geschickt. Spitzt mal die Lauscher. Das kommt nämlich... Yeah.
Hallo Tobias. Ja, ich habe mir gerade den Podcast angehört zur Norddeutschen Meisterschaft oder wo ihr auch darüber gesprochen habt und wollte nur kurz Bescheid geben. Natürlich wäre es absolut gar kein Problem, Dennis mal in das Wolfskostüm zu stecken. Also sagt gerne Bescheid. Die Saison ja vorbei, aber vielleicht zur nächsten Saison. Wann immer er gerne möchte, kriegen wir das ohne Probleme natürlich gerne hin. Genau, ansonsten hoffe ich, dass dir dein Bier noch geschmeckt hat und du verletzungsfrei geblieben bist und wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dann.
Ja, schönen Dank auch.
Sag was dazu.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Das kannst du doch nicht ablehnen, so ein Angebot.
Ja, sagst du.
Ja, ich will sehen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst, will
ich
sehen.
Das muss ich mir auch nochmal überlegen. Vielleicht bin ich an jedem Heimspiel krank.
Für das ganze nächste Jahr. Also, Saison geht im September wieder los. Spätestens dann, denke ich mal, werden wir nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen.
Ja, vielleicht.
Du könntest natürlich auch jetzt schon anfangen, deinen Bart nicht mehr zu rasieren. Dann brauchst du nicht mal ins Kostüm.
Nee, vielleicht machen wir es so. Wenn es die Lilienthaler zum nächsten Final Four schaffen, dann schlüpfe ich gerne mal ins Wölfe-Kostüm.
Final Four Pokal, Deutschland-Pokal.
Nein, wie ist denn? Nee, in die
erste Liga. Oder?
Nein, wenn es ins Playoff-Finale gegen den.
Also ins Playoff-Finale um den Bundesliga-Aufstieg.
Wenn sie das gewinnen.
Wenn sie aufsteigen.
Wenn sie aufsteigen.
So. Wenn sie aufsteigen.
Ich dachte, es wäre mal ein Final. Ich verwechsel es gerade mit dem Pokal.
Final Four ist der Pokal, genau. Okay. Genau. Oder wenn sie es zum Final Four. Komm, wir geben ihnen zwei Möglichkeiten. Entweder zum Final Four oder Bundesliga-Aufstieg.
Meinetwegen ja. Dann machen wir es so.
Ihr habt es alle gehört. Wir werden Herrn Schott im Wolfskostüm sehen.
Oder auch nicht. Bin ja versteckt. Kann mich ja nicht sehen. Ich kann auch meinen Sohn vorschicken. Ey, der ist ein bisschen klein.
Ja, sehr schön. Vielen Dank nochmal für die schöne Nachricht, Daniel. Es hat funktioniert. So.
Was haben wir noch auf der
Was
Agenda?
Haben wir noch auf dem Zettel?
Ja.
Gar nicht mehr so viel, ne?
Gar nicht.
Wir haben schon drüber gesprochen. Handball, Ritter Hude, die können Meister werden. Die Woche darauf, haben wir einen spannenden Termin, wir zwei. Mhm. Mit der Höhle der Möwen.
Hatten wir letztes Mal ja auch schon.
Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, genau. Dieser wunderbare Werder-Quiz-Podcast.
Kommt dann zu einer Spezialfolge außer der Reihe sozusagen.
Genau, die nehmen wir in der ersten Maiwoche auf. Sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Treffen wir uns mit Jörn und Till von der Höhle der Möwen. An dieser Stelle nochmal die Hörempfehlung, die aktuelle Folge, die ist auch
gerade
mit Marco Bode, eine ganz, ja, ganz tolle Folge. Hört euch das mal an und wir werden dann das wirklich jetzt in die Tat umsetzen, was wir angekündigt hatten. Wir treffen uns mit den Jungs und werden dann quasi eine kombinierte Folge aufnehmen.
Nach Marco Bode kommen wir.
Shot the Door goes Höhle der Löwen und wir werden Fragen gestellt bekommen und wir werden aber auch Fragen stellen, die natürlich einen Bezug zum Landkreis Osterholz haben.
Das ist dann quasi das Novum in dieser Reihe.
In der Höhle, das gab es noch nie, ja, in der Höhle, genau, der Möwen. Die ist immerhin
Rückfragen
schon drei Jahre
wurden noch nie gestellt.
Ja, wir gucken mal, ob wir die zwei da irgendwie, ja, ob es da überhaupt was gibt, was die nicht wissen. Weil das wird natürlich echt eine Herausforderung, weil die haben sich natürlich jetzt so viel mit Werder beschäftigt. Und es war ja auch schon Günter Herrmann zu Gast und Johnny Otten, also Leute, die auch einen Bezug zum Landkreis haben. Mal gucken, ob es da überhaupt noch irgendwelche, ja, weißen Flecken gibt im Werder-Wissen von Jörn und Till.
Ja, vor allem wissen die beiden ja meistens mal mehr Bescheid als die Protagonisten selber und helfen sich dann auf die Sprünge, ja, was so gewisse Erinnerungslücken betrifft. Und ja, ich bin gespannt, wie die Folge läuft.
Wird eine Herausforderung für uns auf jeden Fall und wir freuen uns da aber total drauf und müssen dann mal gucken, wann wir das veröffentlichen. Aber ich glaube,
da
freuen nicht nur wir uns drauf, da könnt auch ihr euch hoffentlich drauf freuen. Genau. Und dann haben wir noch ein großes Darts-Turnier beim ASV Ilpol.
Da musst du jetzt was zu sagen, da habe ich gar keine Aktien drin. Ne?
Ja, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das größte Turnier ist, was wir hier bisher hatten. 96 Teil, also Einzel und Doppel, Samstag 9. Mai startet das Einzel mit 96 Teilnehmern. Ist, glaube ich, auch schon fast voll. Ich glaube, nur noch ein paar Restplätze. Und am Sonntag ist dann ein Doppelturnier mit 48 Teams. Und es gibt an beiden Tagen immerhin 1.500 Euro Preisgeld. Und das lockt natürlich, ich glaube, der Erste kriegt dann, das geht dann schon in den 400-500 Euro Bereich. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber es lockt natürlich echt Qualität an. Das heißt, da werden sehr viele sein von der Fegesacker Bundesligamannschaft. Ein WM-Teilnehmer wird da sein.
Bist du dabei?
Ich bin nicht der WM-Teilnehmer.
Nein, aber bist du dabei?
Ich werde mitspielen, ja, ich werde mitspielen. Und also, ich werde auch beim Doppeln mit meinem Sohnemann mitspielen. Freue ich mich total drauf.
Cool.
Genau. Und das ist natürlich komplett gemischt, ne? Von Anfänger bis absolute, ja, Profis, muss man ja schon fast sagen. Wenn man von WM-Teilnehmer spricht und Bundesliga-Dartspielern. Genau, und das ist in der Grundschule in Ilpol, haben sie die Halle dann quasi gemietet, haben sich vom ASV Ilpol die Dartsparte, holen sich dann so mobile Anlagen. Da kannst du ja nicht mit 5 Boards dann spielen, bei 96 Leuten. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Boards da dann stehen. Machen dann ein ganz großes Event draus. Und bin ich selber gespannt, wie das wird. Werden wir natürlich in 4 Wochen an dieser Stelle ausführlich drüber reden, wenn ich dann den WM-Teilnehmer. Ei.
Ja. Ach, so ein Prestigeerfolg, ich weiß nicht, gegen irgendeinen Hochdotierten, das wäre doch mal was.
Trash-Talk, das ist halt Trash-Talk. Ich muss das
außer Fassung bringen.
Ja, genau. Ja. Genau.
Ja.
Genau.
Vielleicht,
das war das.
Und gibt's auch Bier? Was ist mit dem Publikum?
Ja, natürlich gibt's Bier. Ja, also du kannst kommen. Du kannst kommen und du kannst auch ein bisschen mich unterstützen quasi beim Trash-Talk und ein bisschen immer reinpfeifen, weißt du, in den Wurf dann. So, irgendwelche blöden Sprüche.
So eine
Sprüche.
Tröte mitbringen,
ja?
Wie beim Golfspieler, dann, wenn er ausholt, einmal die Tröte.
Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist ja wirklich drücken. Verpönt bei den Profis. Und wenn du Turniere im Fernsehen siehst, eben in die Wurfbewegung reinpfeifen oder rufen so, da sind die ja sehr empfindlich, die Dartspieler.
Da hat sich doch Luke Littler gerade aufgeregt.
Ja, genau, da ist richtig Theater gerade auf dem Profi-Circuit. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei so einem Hobby, in Anführungsstrichen Amateur-Turnier ist, ob die haben ja keine Security. Also will nur sagen, du kannst ja wirklich dich da ein bisschen daneben benehmen und ein bisschen rumpöbeln und also während meiner Spiele dann und versuchen, meinen Gegner...
Ja, wenn du willst.
Ich sehe das
schon. Ich bin der dritte Mann sozusagen.
Ich sehe das schon. Ich kann nicht auf dich bauen.
Ja.
Naja.
Ich muss ja schon ins Maskottchen-Kostüm von den Lienthaler werfen. Irgendwann, vielleicht, ja. Wenn der Erfolg wiederkommt.
Ja, Mensch, ich würde sagen, wir haben viel zu wenig aus dem Fenster geguckt. Aber ich sehe gerade, deine Augen sind ja fast genauso blau wie der Himmel, fällt mir jetzt gerade auf.
Ach Mensch, das war ja ein Kompliment, ja, dass die Folge so
wollen wir damit beschließen?
Ja, vielleicht.
Wir schließen den April.
Es kann nicht besser werden.
Es kann nicht besser werden. Das Wetter ist ein Traum. Wir freuen uns auf den Mai.
Mit den letzten Entscheidungen oder mit den fast letzten Entscheidungen.
Ja, doch. Ich denke Fußball. Auch. Ich glaube, der letzte Fußballspieltag ist am 1. Juni-Wochenende. Also kriegen wir dann schon wahrscheinlich alle Entscheidungen in die nächste Folge. Bin sehr gespannt.
Ich auch. Und bis dahin.
In dem Sinne, genießt den Frühling. Wir hören uns.
Bis dann. Ciao. Gut.